What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Ich gucke mir eine Lektion an und sage, brauchen wir nicht.
Mhm.
Ich entscheide.
Überspringen
das.
Wir einfach
Weil
mal.
Weil ich, ja, ich sage, okay, den Wortschatz gucken wir uns an. Was brauchen Sie, was brauchen Sie nicht?
Ja.
Aber die Biografie von Helene Fischer, glaube ich, ja, ist wirklich wahr.
Nicht wahr? Die Biografie
da,
von Helene Fischer wird
und
gelehrt.
Von, wie heißt nochmal, der Tatortkommissar Bayern?
Bartitsch.
Bartitsch, das ist ein Migrant. Und da, dessen Biografie, na gut, ist irgendwie nett, aber Integrationskurs.
Wie, ich muss die Biografie von Ivo Bartitsch lernen als Integrationsschüler?
Eine Seite voll mit biografischen Daten, nett erzählt, dann denke ich. Okay, wer braucht, machen wir nicht. Ich gehe durch das.
Ach, und Helene Fischer wegen ihrer Herkunft aus Sibirien.
Ja.
Ach komm.
Aber ich schmeiß ganz viele Sachen raus. Ich gehe da absolut herzlos vor.
Ja.
Ich gucke auf das, wer seid ihr, was braucht ihr, was kann ich euch geben.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und heute geht es los mit einem Experiment. Obwohl wir schon über 700 Folgen aufgezeichnet haben, sowas haben wir noch nicht gemacht. Die Frau, die mir gegenüber sitzt, heißt Inga Brundland. Herzlich willkommen. Würden Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja, ich heiße Inga Brundland und ich bin selber Migrantin. Das ist aber schon sehr lange her. Mein Vater war Norweger und ich habe eine Ausbildung an der Hamburger Universität für Lehramt. Und seit vielen, vielen Jahren unterrichte ich schon Migranten und habe angefangen in Erwachsenenkursen und bin dann aber jahrelang in Jugendkursen unterwegs gewesen.
Immer als Deutschlehrerin?
Nein, nicht dort. Integrationskurs ist das. Also Deutschkurs würde ich nicht sagen. Läuft zwar alles über die deutsche Sprache, aber wichtig sind eben auch die Integrationsangebote, die von einem Kurs ausgehen müssen.
Also Regeln, Gebräuche, Eigenarten?
Ja, so wird das häufig eingeengt auf diese Fakten, dass Deutsche eben viele Autos bauen und lieben und dass wir kein Tempolimit mögen, wie ich jetzt kürzlich gelesen habe. Und dass wir Kartoffeln essen und Bier trinken und Wurst und Fleisch lieben.
Damit ist man dann ja eigentlich auch schon gut vorbereitet.
Ja, und wenn man dann auch noch die Nationalhymne singen kann, ich denke, dann rückt man schon in die Nähe, dass man überlegen kann, ob vielleicht ein Pass schon früher ausgehändigt werden kann.
So, und jetzt kommen wir zu der wunderbaren Geschichte. Wir sehen uns hier zum ersten Mal.
Ja,
also Sie haben hier vor, keine Ahnung, 20 Minuten geklingelt.
Ja.
Wie sind wir zusammengekommen? Es ist ein Blind Date sozusagen, weil ich habe Ende letzten Jahres im Hamburger Abendblatt oder wie immer in allen Funke-Zeitungen einen kleinen Kommentar geschrieben, da ging es damals nach dem Überfall der Hamas auf Israel um die Frage, ob in diesem Deutschtest, so um die 200 Fragen werden da an Neubürger gestellt.
300.
Und da habe ich mal nachgeguckt, wie viele Fragen werden so zum historischen Kontext Deutschland, Nazizeit, Verhältnis zu Israel, Shoah und so weiter gestellt und es waren erschreckend wenige. Daraus habe ich abgeleitet, kein Wunder, wenn wir israelfeindliche Haltungen importieren, wie soll man darauf kommen, dass diese Menschen diese Haltung, die sie vielleicht aus ihren Familien, aus Traditionen, wo auch immer her mitgebracht haben, wie soll man dagegen angehen oder das überhaupt ermitteln? Daraufhin haben Sie mir einen Leserbrief geschrieben, dass Sie schon seit vielen Jahren ja in der Integrationsarbeit und zwar nicht in der politisch-theoretischen, sondern in der praktischen. Das heißt, Sie haben diese Migranten und Migrantinnen jeden Tag vor der Nase und müssen denen Deutschsein beibringen. Und Sie haben mir dann eine ganze Reihe von Sachen geschrieben, wo es Ihrer Meinung nach Erfahrung aus vielen Jahren nicht so richtig läuft oder wo man was besser machen kann. Und deswegen habe ich gesagt, kommen Sie doch vorbei, lassen Sie uns drüber reden. Weil das vielleicht noch ganz zum Schluss mir die Migrationsdebatte wie vielen anderen Menschen auch ganz fürchterlich auf die Nerven geht. Weil egal, was man sagt, ganz häufig ist man entweder in der einen oder in der anderen Ecke. Das hindert uns aber daran, die Probleme anzugehen, die es offenkundig gibt. Nicht drüber reden ist immer die schlechteste aller Lösungen. Und da Sie mir nicht den Eindruck der AfD-Ortsvorsitzenden Itzehoe machen, ganz im Gegenteil, ich habe den Eindruck, Sie wollen, dass sich was verändert und Sie sind da durchaus auf einer Mission. Und das fand ich spannend, weil wann habe ich jemanden getroffen, der in der Integrationsarbeit tätig ist? Wahrscheinlich noch nie in meinem Leben. Wie sieht Ihr Alltag aus? Beschreiben Sie mal. Ich komme jetzt hier aus Afghanistan und Sie sollen mich jetzt zu einem Deutschen machen.
Also, wie geht das? Zu einem Deutschen soll ich Sie nicht machen. Allenfalls steht am Ende, winkt am Ende der deutsche Pass. Aber
okay.
Sie bleiben schon der Sie sind.
Ja, aber immerhin, für einen deutschen Pass muss man ja auch...
Also wenn Sie aus Afghanistan kommen, dann liegen vor Ihnen 600 Stunden Integrationskurs und dann schließt sich ein Orientierungskurs an, Leben in Deutschland nochmal mit 100 Stunden und es beginnt am Anfang mit Spracherwerb. Geht
ganz
los,
kurz, ja. Reden wir von Schulstunden, also 45
Nein,
Minuten
Zeit? Einheit von, ja, genau, okay. Von Schulstunden.
Aber ganz kurz, 600 Stunden sind 100 Tage à 6 Stunden.
Ja. Nein, 100 Tage ist ein Modul.
Okay, aber jetzt nur mal so rein mengenmäßig. Ja, schon klar, aber wenn es insgesamt 600 Stunden sind, dann wären das jetzt 100 Schultage à 6 Stunden, wenn man es alles zusammenrechnet. 100 normale Arbeitstage, das sind 20 Wochen. Das heißt, ich bin
mehr als ein halbes Jahr meistens, ja.
Das wollte ich jetzt einmal klar machen, wir reden von einem halben Jahr Lebenszeit. Ja. Indem ich als zugewanderter Afghane in diesem Beispiel eigentlich nichts darf. Darf ich arbeiten in der Zeit?
Das kommt drauf an, aus welchem Land Sie kommen. Also die Afghanen und wir alle anderen aus dem nicht-europäischen Raum werden erstmal über die Sozialbehörde finanziert. Mhm. Und erst später haben Sie Zugang zum Bürgergeld.
Mhm. Okay. Zum Bürgergeld dann, wenn mein Kurs fertig ist?
Nein, es wird ja finanziert.
Ach, okay.
Während Sie den Kurs besuchen, dann haben Sie eine Berechtigung und dann finanziert Sie das Jobcenter. Wobei ich sagen muss, Sie kommen aus Afghanistan, Sie bekommen leider 100 Euro weniger als die Teilnehmer aus der Ukraine.
Weil?
Weil Sie aus der Ukraine kommen.
Ah.
Blaue Augen haben, blondes Haar.
Also es gibt keine Begründung.
Möglicherweise, weil man sich ja hofft, dass sie schneller anfangen zu arbeiten, weil sie besser ausgebildet sind.
Mhm, gut. Und in diesem halben Jahr, klar, Spracherwerb, ganz wichtig. Ja. Was lerne ich denn noch?
Das kommt darauf an, in welchem Kurs Sie landen. Wenn Sie in meinem Kurs landen, konfrontiere ich Sie ziemlich schnell mit politischen Themen.
Mhm.
In jeder Lektion verbirgt sich auch ein politisches Thema.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Wenn Sie über Wohnen sprechen, dann können Sie das Kursbuch bietet an, dass Sie lernen, guten Tag zu sagen, ich wohne jetzt in der und der Wohnung und möchte mich gerne vorstellen. Dann erleben Sie ein kleines Gespräch, Vermieter und Wohnungssuchende. Oh, dieses Zimmer ist hell, das kann ich als Wohnzimmer nutzen. Und dieses Zimmer ist klein, das nehme ich als Arbeitszimmer.
Das sind so die Dialoge, die man lernt.
Oh, ich höre gerade einen Unfallwagen vorbeifahren und dann sagt der Vermieter, machen Sie sich keine Sorgen, da ist eine Klinik in der Nähe, aber die Notfallsanitäter fahren meistens ohne Sirene. Das lernen Sie.
Okay, also daraus entnehme ich, dass das Thema Wohnungsnot zum Beispiel nicht so eine Riesenrolle spielt.
Null.
Weil bevor ich erstmal über helle und große Zimmer rede, stehe ich ja erstmal in einer ziemlich langen Schlange, um mich für eine Wohnung zu bewerben.
Genau. Und manchmal, ich habe Familien erlebt, die mussten ihre Wohnung, die kamen aus Syrien, eine Familie, die musste ihre Wohnung räumen, weil eine ukrainische Familie diese Wohnung beziehen sollte.
Mhm.
Also solche kleinen Ungerechtigkeiten gibt es da auch. Und was jemanden erwartet auf dem Wohnungsmarkt, der keine Arbeitserlaubnis hat, wie zum Beispiel Afghan, ist desaströs. Mhm. Die werden häufig in Wohnungen abgedrängt, die Deutsche niemals mieten würden. Da ist zum Beispiel Schimmel ein großes Problem.
Das erleben Sie auch.
Das erlebe ich auch.
Wir müssen einmal kurz dazu sagen, Ihr Einsatzgebiet ist so Itzehoe, Elmshorn. Ja, also wir reden jetzt hier nicht von unbedingt sozialen Brennpunkten. Also da im Umfeld von Hamburg ist ja eigentlich etwas
auffälliger, klar.
Denen geht es eher besser, den Leuten da, ne?
Jein. Das Problem ist, dass sie häufig auch in auf die Dörfer ziehen müssen und dass die Verkehrsanbindung schwierig ist. Ich sage Ihnen jetzt nur Brandehörner Kirchen, dann sagen Sie, das kenne ich gar nicht. Ich kenne es auch nur als Namen. Aber wenn Sie von Brandehörner Kirchen kommen, müssen Sie erstmal zur Bushaltestelle. Mhm. Vorher müssen Sie die Kinder in den Kindergarten bringen, zu Fuß, dann müssen Sie zur Bushaltestelle. Dann kommt der Bus nicht so häufig, dann fahren Sie nach Barmstedt. Von Barmstedt aus müssen Sie dann den Zug bekommen nach Elmshorn oder nach Pinneberg. Und das ist eine Weltreise.
Und wir reden jetzt hier von ganz einfachen Transportfragen.
Ja.
Wie lange machen Sie das schon, Frau Brundtland?
Arbeit in den Integrationskursen, seit es sie gibt. Ich weiß es gar nicht, 2005?
Also seit knapp 20 Jahren.
Ja.
Was hat sich in diesen 20 Jahren getan? Hat sich irgendwas verbessert? Ich meine, wir reden ja 2005, Thilo Sarrazins Buch, was ja ein so ein Schlüssel, das war 2010, 2011 so, dann kam der Flüchtlingswinter Angela Merkel 2015, 16, wir hatten Mitte der 90er Jahre schon mal eine Serie von Anschlägen, also das Thema war ja immer da. Mhm. Was hat sich in diesen 20 Jahren getan?
Also das Publikum hat sich verändert. Also wir hatten 2015, 16 hauptsächlich Menschen, Kriegsflüchtlinge aus Syrien und aus dem Irak und auch noch viele Afghanen und Eritreer waren auch dabei, Iran auch. Und jetzt sind es die Geflüchteten aus der Ukraine. Mhm. Und die Flüchtlinge aus der Ukraine, die haben eigentlich so eine ganz ähnliche Kultur, europäische Kultur wie wir auch, bis auf vielleicht ein paar Kleinigkeiten, aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wir das nicht hier auch haben. Zum Beispiel so eine gewisse Homophobie.
Ja.
Und dem versuche ich entgegenzuwirken, indem ich einen Schlüsselbund habe, an dem ein Regenbogenband hängt. Und ich habe auch ein kleines Armband mit Regenbogenfarben.
Ein kleines Signal.
Ja, um ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und also die Ukrainer sind eher so homophobe Fleischesser. Mhm. Fleisch- und Wurstesser, das ist für sie sehr wichtig. Aber sehr ähnlich in der Kultur. Auch im Umgang mit ihren Kindern und mit Bildung. Und die sind allerdings besser digitalisiert als wir, die Schulen da. Okay, ist aber ein anderes Problem.
Gut, also die ukrainischen Geflüchteten sind Kriegsgeflüchtete, die seit ungefähr 2 Jahren hier in Deutschland sind.
Ja.
Würden Sie die rausnehmen aus dem Integrationsprogramm, wie es für Afghanen, Syrer, Iraker?
Könnte man so denken, ne?
Gilt?
Ich mache mal einen Schlenker zu den Leuten, die aus den muslimischen Kulturen kommen. Da gibt es sehr viel Integrationsarbeit, wenn man vergleicht Männer und Frauen. Am Anfang kommen die Männer in den Kurs. Mhm. Die Frauen bleiben lange zu Hause. Frauen haben oft mehrere Kinder. Ich hatte eine Geflüchtete, die hatte 9 Kinder. Das war überhaupt ein Wunder, dass sie endlich in den Integrationskurs kommen konnte.
Ja.
Und für die sieht Integration noch ein bisschen anders aus. Also da ist zum Beispiel sehr wichtig, die Frauen zu stärken.
Mhm.
Und da ist es auch sehr wichtig, über Erziehung zu sprechen.
Mhm. Weil die Regeln, die sie mitbringen, sind andere, unbedingt.
Okay, kleines Beispiel. Es ist 2 Jahre her, eine Frau aus Syrien kommt mit mir ins Gespräch und ist ein bisschen ratlos. Sie hat einen 7-jährigen Sohn und dem 7-jährigen Sohn geht es nicht gut. Der möchte gerne, dass sie an seinem Bett sitzt, seine Hand hält, freundlich mit ihm spricht, bis er eingeschlafen ist. Und dass das Licht auf jeden Fall brennt. Und ich frage sie, wie sieht sein Alltag aus? Und frage sie nach Fernsehen. Mhm. Und das ist nicht untypisch in den muslimischen Familien, die ich kenne und besucht habe, dass da permanent die Glotze läuft. Mhm. Und das war schon zu einem Zeitpunkt, als Russland die Ukraine überfallen hat. Mhm. Und jetzt sitzt dieses, ich glaube, 7-jährige Kind den ganzen Tag vor diesem Fernsehgerät und erlebt also den Horror der Bomben. Mhm. Und kommt aus einem Land, aus dem die Eltern geflohen sind, auch wegen des Krieges, wegen des Horrors vor Bomben. Und es ist ganz klar, dass es eine Auswirkung auf dieses Kind hat. Und ich war sehr dankbar, dass sie mit mir Kontakt aufgenommen hat und versucht hat, mit mir zu sprechen. Und wir haben nach dem Unterricht gesessen und lange hin und her überlegt. Und das Erste, was ich ihr gesagt habe, Fernseher aus, wenn die Kinder da sind. Sie müssen ihren Sohn schützen vor diesen Nachrichten. Und dann hatte sie aber noch ein anderes Problem. Sie hat mir erzählt, dass ihr Sohn häufig weint, was natürlich mit diesem Fernsehkonsum zusammenhängt. Aber sie fand das irgendwie unangemessen für Jungs. Er war 7. Mhm. 7 oder 8. Vor allen Dingen war es auch deshalb unangemessen, weil diese Frauen in einer Gemeinschaft leben. Das bekommt man ja so gar nicht mit. Also die sozialen Übergriffe innerhalb der Gemeinschaft sind sehr heftig zum Teil. Mhm. Und viele Syrer fühlen sich hier wohl, weil die Deutschen reservierter sind und mehr Abstand halten und nicht so neugierig sind. Mhm. Während die neue Community dann entsteht, die entsteht dann ja auch in Hamburg, in allen Städten gibt es plötzlich so eine syrische Community und die reglementieren stark. Was? Du setzt dich ans Bett deines Sohnes? Was? Du lässt es zu, dass er heult? Das ist eine Memme, das soll mal ein Mann werden.
Okay.
Und das sind so die Probleme. Die Probleme existieren, aber bezieht sich übrigens nicht auf alle Syrerinnen.
Nee,
aber
schon
es gibt
klar.
Es, ne?
Ja, ja, ja.
Es gibt es, dass Frauen sich davon nicht losmachen können und nicht selbstständig sich erlauben, selbstständig zu fühlen. Was bedeutet das für mein Kind oder angemessen zu reagieren und das Kind zu schützen?
Das heißt, der Druck der Gemeinschaft ist im Ausland noch stärker als in der Heimat.
Ich weiß es nicht, darüber kenne ich auch keine Zahlen.
Aber zumindest stark.
Aber in der Diaspora, stelle ich mir vor, dass die soziale Kontrolle noch schärfer ist.
Mhm. Nochmal, Sie machen das ja seit knapp 20 Jahren. Wie hat sich Ihre Aufgabe, hat die sich verändert? Und wenn ja, wie?
Mit den Ukrainern, da muss man einfach die Schwerpunkte anders setzen.
Ja.
Ne? Die kommen dann mit ihren eigenen Sorgen. Also, kleines Beispiel, junger Mann hat merkwürdige Hautläsion. Ich sage, wir sitzen nach dem Unterricht zusammen und er lässt sich, egal was. Und ich frage ihn, was haben Sie da mit Ihrer Haut? Und habe schon einen ganz schlimmen Verdacht. Mhm. Und es war Krätze.
Ei.
Unbehandelte Krätze, also schon die verschärfte Form, die wirklich auch gefährlich werden kann, war beim Arzt. Der Arzt hat ihm eine Salbe verschrieben, das war alles noch kunstgerecht, hat ihn aber nicht unterwiesen, dass er den ganzen Körper eincremen muss, bei den Kindern sogar das Gesicht, Kinder, das eine Kind 9 Monate alt, das hatte zuerst die Krätzmilben, das war im Oktober
auch,
und im Dezember sind sie erst zum Arzt gegangen.
Oh Mann, oh Mann.
Ja, das hätte doch aber vielleicht schon mal jemand sehen können, dass da was passiert, dass das Kind schreit und schreit und sich kratzt und kratzt.
Mhm.
Also seltsam, dass niemand eingegriffen hat. Ne?
So, Sie jetzt als Integrationsbeauftragte sind zumindest angesprochen worden.
Nee, ich habe ihn angesprochen.
Oder Sie haben ihn angesprochen.
Ich habe gesagt, was ist los? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, woran Sie leiden? Nein, keine Ahnung.
Hm.
Dann ist das ganze Wochenende drüber hingegangen, dass ich Informationen beschafft habe, dass ich die übersetzt habe in die Heimatsprache, was für mich schwierig war, weil ich das nicht kontrollieren kann. Wenn das auf Englisch läuft, ist es ja kein Problem.
Klar,
mit den Ukrainern wäre es kein Problem.
Ja.
Okay. Und es stellt sich dann heraus, dass er beim Arzt war und der Arzt ihm diese Creme gegeben hat und dann wollte er gerne wissen, woran er leidet. Er wollte die Diagnose.
Mhm, klar.
Und hat dann sein Handy aufgemacht. Mhm. Da gibt es ja diese Übersetzungsfunktion, nicht nur bei Google, gibt intelligentere, aber egal. Und der Arzt hat ihn zur Seite gewischt und hat gesagt, er will das nicht. kommen Sie mit dem Dolmetscher zurück.
Oha.
Wer soll denn bitte den Dolmetscher finanzieren?
Ja.
In der Gruppe habe ich das thematisiert und ich habe gesagt, Sie gehen, verlassen bitte keine Arztpraxis ohne Diagnose.
Mhm.
Und haben sie gelacht, haben die Ukrainer gelacht und haben gesagt, das ist ihr Alltag.
Mhm. Was hat sich in den 20 Jahren getan, wenn wir die Ukrainer jetzt mal weglassen? Haben Sie das Gefühl, die deutsche Gesellschaft, die deutschen Institutionen haben gelernt im Umgang mit potenziellen Neudeutschen?
Also wenn ich die Kurse angucke und wie die Kurse, Integrationskurse, reduziert werden auf reine Grammatikkurse, in denen nonstop Grammatik unterrichtet wird, dann muss ich sagen, da hat sich wenig getan.
Aber
es
Sie
sind
als
keine
Lehrerin,
Integrationskurse.
Sie als Lehrerin, warum braucht ein junger Afghane, eine junge Afghanin Grammatik? Also ja, klar.
Ja, eine Grammatik ist vielleicht, warum braucht sie Integration?
Bisschen Grammatik ist nicht so schlecht, aber braucht man als Mensch, der neu hier nach Deutschland kommt, wirklich das Plusquamperfekt oder den
Nein.
Irrealis?
Das Problem ist aber, dass viele DozentInnen das noch glauben. Wenn sie unterrichten wollen, auch wenn sie noch Lehramt studieren, dann können sie sich an das Bundesamt wenden, Hokus Pokus, in 140 Unterrichtseinheiten, a 45 Minuten, bekommen sie ihr Zertifikat und dann stehen sie vor einer Gruppe und unterrichten und die meisten sind gar nicht in der Lage, oder es ist praktisch niemand in der Lage, in der kurzen Zeit wirklich zu lernen, worauf es ankommt, wenn man unterrichtet. Und die sind auch ängstlich und die benutzen zum Teil Lehrbücher, die ich wirklich gruselig finde, das ist eine Reklameschrift für Deutschland. Alle sehen unglaublich gut aus, Hollywood.
Mhm.
Alle sind ungeheuer erfolgreich.
Wo, in Deutschland
alle,
jetzt?
Ja, Deutschland. Ah, okay. Alle haben sehr schnell einen deutschen Pass.
Natürlich.
Alles ist wunderbar
hier,
völlig unkritisch.
Wir sind auch alle hochbegabt.
Genau, so kommt es mir auch vor.
Mhm. Die Frage war, also, in den 20 Jahren, in denen Sie das machen, hat sich was verbessert?
Nein,
also man könnte ja lernen aus Erfahrung.
Es hat sich nichts verbessert, weil das System der Integrationskurse falsch ist. Das Curriculum, da gehe ich noch mit, aber wie das in der Praxis aussieht, sind das keine Integrationskurse, sondern es sind, wie ich schon gesagt habe,
Grammatik.
Reine Sprachkurse, wo es zum Teil auch weniger darum geht, ein Reichtum im Wortschatz zu haben, sondern nonstop Grammatik. Und die Bücher geben das auch mehr oder weniger vor.
Ich finde interessant, was Sie mir geschrieben haben, nämlich erstens, ein Integrationskurs inklusive Orientierungskurs dauert 700 Unterrichtseinheiten, das hatten wir schon, und kostet pro Person 3.206 Euro.
Ja.
So viel kostet das pro Person Wiederholungskurs, wenn man durchfällt, 300 Euro.
300 Stunden.
Entschuldigung, der Wiederholungskurs 300 Stunden und kostet dann nochmal 1.374 Euro. Das Ganze dauert Minimum ein halbes Jahr. Und jetzt schreiben Sie mir oder haben Sie mir geschrieben, nach meiner Erfahrung wollen aber die allermeisten am liebsten direkt arbeiten.
Die allermeisten weiß ich jetzt nicht. Alle wollen Arbeit. Arbeit hat was mit Würde zu tun.
Ja.
Arbeit hat was damit zu tun, dass ich diesen entsetzlichen Kontrollverlust versuche zu überwinden. Wenn die hierher kommen, haben sie die Kontrolle verloren.
Mhm.
Dann irren sie hier durch die Straßen, sie hören Deutsch und wer versteht schon Deutsch?
Und sehen natürlich in den Auslagen, in der Werbung viele verrückte Dinge, die sie so noch nie gesehen haben.
Ja, die Ukrainer weniger, ne? Aber
klar,
die Leute, die aus dem außereuropäischen Raum eben kommen. Ne? Und Kontrolle verloren, Wohnung weg, Familie weg, Sprache weg, Kultur weg, alles weg.
Mhm.
Und das ist verbunden mit einem sehr heftigen Kulturschock.
Mhm.
Und eben mit diesem Kontrollverlust.
Ja.
Und Arbeit, wenn ich eine Arbeit habe und dafür entlohnt werde, dann gewinne ich einen Teil der Kontrolle zurück. Und deshalb finde ich Arbeit im Ansatz sehr richtig. Aber nicht so, wie die Politik das jetzt erwartet oder in die Wege leiten will.
Wobei Arbeit natürlich auch zum Beispiel zumindest einem basalen Spracherwerb dient. Ne? Wenn ich auf der Arbeit mit Kollegen, gut, das ist jetzt grammatikalisch nicht immer höchstes Rheindeutsch oder reinstes Hochdeutsch, aber es ist zumindest erstmal Kommunikation.
Okay.
Wo sie als Lehrerin dann schon den ersten leichten Ausschlag kriegt.
Ja, genau. Ja. Sie schon ganz scharf die Augenbrauen hoch, kann man zwar nicht sehen, aber nur ein ganz kleines Beispiel. Mhm. Mein Mann arbeitet, ich arbeite. Ich arbeite viel. Ich habe auch noch einige andere Projekte laufen. Es ist nicht nur dieses hier. Und wir haben natürlich jemanden, der uns einmal in der Woche die Bude putzt. Da gab es jetzt einen Wechsel und die Reinigungskraft, die dann bei uns versucht hat zu putzen, sprach praktisch kein Deutsch. Und wir waren permanent am Übersetzer. Und ich habe ihr gesagt, die Dusche und die Toiletten müssen sie nie putzen. Das machen wir regelmäßig, die sind immer okay. Kurze Zeit darauf zieht sie an mir vorbei mit WC-Reiniger. Ja, und der ganze Vormittag war voll mit diesen kleinen Abenteuern. Null Deutsch.
Ja, ja.
Anderes Beispiel. In Itzehoe gibt es eine Firma, die, den Namen nenne ich jetzt nicht, aber die stellt feinmechanische Geräte her, die mein Mann braucht für seine Arbeit. Manches wird auch so, ja, fließbandartig dann hergestellt. Na, das ist eine Werkstatt, okay. Und ich habe sofort gesagt zu meinem Michael, ist es nicht eine Möglichkeit, dass da Leute aus den Kursen vielleicht unterkommen können, also im Praktikum? Ja, hat die Firma schon versucht. Es scheitert an dem Mangel an deutscher Sprache. Nicht mal für Fuzzi-Arbeiten ist das in dem Bereich möglich. Welche Arbeiten sind möglich? Jede Art von Arbeit am Band, jede Arbeit bei Mikrowelle, McDonald's, Autowaschen. Und jetzt mal die Frage, wollen wir Menschen, deren Potenzial, die ein gutes Potenzial mitbringen, die zum Teil Ausbildung an den Universitäten haben, wollen wir sie in diese Beschäftigungsverhältnisse drücken? Wenn die ein paar Jahre drin sind, wie kommen die wieder raus?
Gegenfrage, ist das nicht vielleicht auch ein Einstieg? Ja, klar, ein Universitätsprofessor aus Teheran, den bei McDonald's Burger braten zu lassen, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, aber wenn der dann erstmal hier wieder ein bisschen Boden unter den Füßen hat und ein bisschen Sprache, ein bisschen Kultur, ein bisschen angekommen ist, dann ist das ja zumindest mal vielleicht eine Basis, um irgendwas anderes zu machen. Oder sagen Sie, der ist jetzt für den Rest seines Lebens als Burgerbrater gebucht?
Nein, aber wir verschenken Potenzial und wir verschenken es von Anfang an. Es gibt eine Studie, die ist noch gar nicht alt, aber ich habe vergessen, wer die Studie gemacht hat. Und da steht als Fazit dieser Studie, dass es sinnvoller ist, Menschen erst auszubilden und ihre Potenziale zu nutzen, weil sie dann am Ende Arbeiten verrichten können, die auch mit besserem Entgelt verbunden ist und dass sie dann auch Steuern zahlen.
Klar.
Wollen Sie ein kleines Beispiel aus der Praxis?
Ich möchte jedes Beispiel aus der Praxis, Frau Brunler.
Vor vielen Jahren, ungefähr vor 10 Jahren, habe ich einen jungen Mann aus Iran kennengelernt, der sprach kein Wort Deutsch. Der hat mir einen kleinen Zettel rübergeschoben, auf dem stand, ich lese deutsche Philosophen. Das hat mich echt umgehauen. Leider Schopenhauer, der ist ja so etwas grießcremig.
Ja, okay. Nietzsche war auch nicht gerade gut gelaunt.
Ja. Okay, und der hat zwischendurch immer wieder versucht, Fuzzi-Arbeit zu machen. War gnadenlos unterfordert. Das war wirklich ein Mann mit Potenzial. Und jetzt Punkt. Dann ist er bei der Agentur für Arbeit gewesen, beim Jobcenter und hatte dort einen Fürsprecher und die haben mal einen Blick in die Zukunft geworfen. Das war wirklich eine sehr gute Beratung. Er hatte einen anerkannten Bachelor schon in Informatik. Eigentlich wollte er hier noch Master drauf satteln, aber hatte Angst vor Sprache. Und das hat jetzt das Jobcenter ihm Kurse für den Erwerb von Scheinen finanziert von mehr als, Achtung, festhalten, 10.000 Euro. Ich glaube, es waren so 12.000 Euro.
Ja.
Und es hat sich gelohnt.
Weil der heute...
Er arbeitet im UKE.
Ja, das ist Uniklinik Eppendorf in Hamburg.
Forschung,
ja.
Er arbeitet in der Forschungsabteilung Neurologie. Und er ist Administrator. Und er hat noch arbeitet vielleicht, glaube ich, ein Jahr dort und hat einen riesigen Sprung gemacht. Sie haben gesagt, sie arbeiten so gut, sie müssen nicht warten, bis die nächste Besoldung kommt. Wir stufen sie gleich bis ans Ende hoch.
Ja.
Und er wird schon, es gibt schon Versuche, ihn abzuwerben.
Aber jetzt mal
aber
ehrlich.
Das ist eine Erfolgsgeschichte.
Ja, aber Sie haben ja nicht, nicht jedes Mal Top-Neurologen in Ihren Kursen. Hat sich da in den letzten 20 Jahren was getan, würden Sie sagen?
Ja, die Ukrainer haben, also die Ukrainer in meinen Kursen, das ist statistisch sicherlich nicht relevant, aber so ein kleiner Ausblick, haben sehr viele Universitätsabschlüsse.
Mhm.
Die fast alle.
Aber viele von denen wollen ja auch wieder irgendwann mal zurück in die...
Nicht so viele, wie Sie vielleicht denken.
Nee? Nein. Haben Sie den Eindruck, die richten sich eher auf ein Leben in Deutschland ein?
Naja, hier ist auch der Zug sehr stark. Wir brauchen Fachkräfte.
Ja. Und ein zerschossenes Land ist jetzt auch nicht so attraktiv.
Ja, das kann man jetzt moralisch auch bewerten und sagen...
Nee, das wollen wir mal gerade nicht.
Ja, warum sind die Männer, es sind ja auch Männer hier,
ja.
Warum seid ihr hier, warum seid ihr nicht an der Front? Aber Menschenrechte gelten für alle, auch für Männer.
Finde ich einen ganz guten Punkt in dem Moment, wo wir uns mal in die Situation versetzen, wir wären so jetzt Ukrainerinnen und Ukrainer, würden wir das vielleicht auch etwas anders bewerten. Jetzt nochmal, Sie haben von Ihrem iranischen Professor oder Informatiker erzählt.
Ja.
Viele, gerade junge Männer, die hier anlanden, sind nach deutschen Maßstäben eher ungelernt, oder? Oder würden Sie sagen, die kommen alle hier mit einer Berufsausbildung an?
Das kommt drauf an, woher sie kommen. Aber da, also Afghanistan, da kann man eher davon ausgehen, dass hier auch Frauen landen, die null Jahre Schule haben. Das habe ich auch schon erlebt.
Nicht wahr?
Aber
null?
Null.
Okay.
Aber ein sehr gutes Potenzial haben. Manchmal waren sie im Integrationskurs stärker als ihr Ehemann, der neben ihnen saß mit der Ingenieursausbildung. Also die Taliban verschenken gerade sehr viel Potenzial. Also man muss nach Potenzialen gucken und weniger immer nach so einer abgeschlossenen Ausbildung.
Ja.
Und, Da kommt einiges gutes Potenzial, auch aus Syrien. Aber dann kommt die nächste Schwierigkeit, Bürokratie. Eine Familie aus Syrien kommt nach Deutschland mit einer Hochbegabung für Mathematik, Informatik, so diese ganze Richtung. Und sie haben in Syrien auch eine Spezialschule besucht, ein Abitur gemacht, das genau diese Fächer auch fördert. Das heißt, sie haben jetzt nicht unbedingt Geschichte unterrichtet bekommen. Und einige andere Sachen vielleicht auch nicht. Vielleicht nicht englische Literatur, man weiß es nicht. Und jetzt gibt es eine Stelle für Schleswig-Holstein in Kiel. Da wird beurteilt, wie die Schulabschlüsse zu vergleichen sind mit Deutschen. Und diese aus dieser hochbegabten Familie sind runtergestuft worden auf MSA, mittlerer Bildungsabschluss, früher Realschule. Und ein anderer, ich muss sagen, der wirklich nicht dieses Potenzial hat, auch nicht sprachlich, im selben Kurs, hat ein Englischstudium und der ist als Abiturient eingestuft worden. Also, da sage ich...
Verstehe ich total. Was mich wundert, deswegen frage ich immer wieder, was Ihre Erfahrungen der letzten 20 Jahre sind. Das Thema ist nicht neu. Wir wissen, dass das Menschen mit anderen Hintergründen, anderen Bildungsabschlüssen, diese Vergleichbarkeit von Abschlüssen
nicht verändert.
Ist seit ewigen Zeiten ein Thema. Und jetzt sagt meinetwegen Ihr Ministerpräsident Daniel Günther, Frau Brundtland, wir brauchen jetzt mal eine Integrationsbeauftragte, die was davon versteht, weil sie das selber viele Jahre gemacht hat. Was würden Sie ändern? Wie würde Integrationsarbeit à la Brundtland aussehen?
Also ich würde erstmal die Lehrerausbildung verbessern.
Also Ihre eigene sozusagen?
Nee, für Leute, für Quereinsteiger.
Ah, okay.
140 Unterrichtseinheiten ist wirklich zu kümmerlich. Und dann würde ich denen Unterstützung an die Hand geben, dass es bei jedem Träger, der unterrichtet, mindestens eine Person gibt, die diesen neuen Lehrer, neue Lehrerin begleitet. Als Verpflichtung. Die tun mir auch leid. Schlechte Ausbildung und dann stehen sie da am Kopierer und kopieren Grammatik, weil sie es nicht besser wissen und halten sich dran fest. Dann würde ich die Kursbücher, die zugelassen sind, Verlage dazu zwingen, politischer zu werden. Zum Beispiel bei Wohnung. Man muss dazu nicht das muss man nicht negativ machen.
Man muss nicht parteipolitisch werden?
Nein, gar nicht. Das muss auch nicht negativ sein.
Sondern
das muss
gesellschaftspolitisch.
Ja, man muss einfach mehr darauf achten, wir sind hier nicht vollkommen, wir haben hier unsere Probleme und alle Länder, alle Nationen dieser Welt haben ähnliche Probleme. Wie gehen wir damit um? Kommt doch an Bord, wir sind unvollkommen, aber vielleicht ist gerade eure Perspektive auf dieses Problem so wichtig für uns. Wo können wir euch am besten unterstützen? Also wir kommen nicht von oben, sondern das Buch ist eine Einladung. Kommt rein, respektiert natürlich unsere Gesetze, alles klar, aber kommt rein, guckt euch um, staunt, vergleicht das mit euren Ländern.
Fragt.
Und vielleicht können wir das Beste von euch nehmen. Das ist eine Illusion jetzt, ne?
Ja, nee, aber das
wäre nicht albern, aber gut,
ja,
das
nee, Beste kein Problem. Uns.
Aber vielleicht können wir anfangen, darüber zu sprechen.
Finde ich einen sehr schönen
das
Ansatz. Jetzt schaue ich raus ins Land und höre zum Beispiel, die ganzen Migrantinnen und Migranten, die wollen ja nur in unser Bürgergeld.
Ja.
Begegnet Ihnen das auch? Also in Ihren Kursen sitzen da Menschen, die so groß auf der Stirn geschrieben haben, so jetzt wird mal hier fertig, Frau Brundtland, damit ich ins Bürgergeld komme?
Also es sind mir welche begegnet, hauptsächlich in den Jugendkursen, junge Männer, aber die sind noch nicht fertig, die sind noch in der Pubertät. Man muss sehen, was am Ende dabei rauskommt und nicht schon schrill aufschreien, wenn die mal einen Ausbildungsplatz ablehnen. Aber man muss am Ball bleiben. Aber auch schwierig für die Geflüchteten. Wie ist das eigentlich? Wann verliert man sein Gesicht? Wie oft muss man Danke sagen für das, was zum Beispiel ein Begleiter für einen tut? Und die Begleiter oder die Leute, die sich um Migranten kümmern, sind nicht immer alle nett. Sie sind manchmal ungehalten, weil der Geflüchtete nicht spurt und dann den Praktikumsplatz annimmt, der mühselig rausgesucht worden ist. Und weil sie, ja, und dann die Gegenseite, wie oft, wann verliere ich mein Gesicht? Beim 100. Mal, danke, das war sehr nett für ihn, danke, dass Sie mich unterstützen. Muss man alles wissen, wenn man mit diesen Leuten arbeitet. Wissen Sie, was Sie auch brauchen? Dass es ein Ort ist, wo Sie lachen können.
Ja.
Wo sie entspannen können. Die fehlen ganz selten in meinem Kurs. Die kommen, weil das ein Teil ihres Zuhauses jetzt ist. Und dafür muss man als Kursleitung auch sorgen. Man muss ihnen diese Möglichkeit bieten.
Ja, aber sie können natürlich so schlecht mit irgendwelchen Gesetzen oder Regelungen oder Verordnungen, können sie sowas wie Nestwärme? Können sie ja nicht anordnen.
Nein, kann ich nicht.
Das geht ja nur über die Menschen, die es machen.
Ja, es ist richtig, das ist ein Problem. Aber ich gehe mal davon aus, dass alle Leute, die in diesem Bereich arbeiten, empathiefähig sind.
Wie oft haben Sie schon überlegt, den Job hinzuschmeißen?
Nie.
Nee?
Nein, nie.
Gibt es eine große Fluktuation unter den Kolleginnen und Kollegen?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, aber es wird ja so wahnsinnig schlecht bezahlt, ne?
41
Euro. Und dann, wenn ich nicht arbeite, bekomme ich kein Geld. Wenn ich zu Hause arbeite, bekomme ich kein Geld. Wenn ich Urlaub mache oder krank bin, kein Geld.
Also Sie sind freie Mitarbeiterin sozusagen.
Das ist eine Schande, das ist eine Schande, muss ich sagen.
Ja.
Aber es ist ein anderes Thema. Ich mache es trotzdem, weil mein lieber Mann mich finanziert. Aber nicht jeder hat die Gelegenheit, ne?
Also wenn Sie davon leben müssten, wäre knapp.
Und vor allen Dingen, wenn ich Kinder hätte, alleinerziehend und Kinder, und dann werden sie noch gezwungen. Ich habe eine grundsolide Ausbildung bekommen, damals, als ich Lehramt studiert habe. Wirklich gute Leute, die mir auch gezeigt haben, wie wichtig Fantasie ist. Und ich habe 10 Jahre an einer Haupt- und Realschule in Hamburg unterrichtet. Und ich habe unterrichtet Politik, Geschichte, Deutsch. Eine ganz kurze Zeit auch mal Biologie, aber das war nicht so meins. Fortpflanzung der Ohrenqualle. Da war ich eine Seite weiter als die Schüler. Das war für mich nicht gut. Und einmal musste ich Religion vertreten, habe ich sofort politisch umfunktioniert. Ist auch bei den Kindern nicht so gut angekommen.
Wobei, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie sich die Ohrenqualle fortpflanzt.
Ich habe es vergessen.
Ach, Sie haben es vergessen.
Ich habe es vergessen.
Also es ist jetzt nicht so erotisch. Und okay, also da haben Sie gelernt. In der Ausbildung?
In der Ausbildung habe ich gelernt, erstmal Hauptschüler muss man lieben. Ich komme auch von ganz unten. Ich komme nicht aus dem Bürgertum. Ich komme aus der Arbeiterklasse.
Ja.
Das sind genau die Leute, mit denen ich auch arbeiten wollte. Okay, und ich habe unterrichtet, was ich eben schon gesagt habe, Politik, Geschichte, Deutsch. Ist auch Studienfach Politik, Politologie. Dazu gehört natürlich auch Arbeit. Ich habe von Anfang an mit jeder Klasse auch Arbeitslehre unterrichtet. Ich habe diverse Betriebspraktika organisiert, mit Vorbereitung, Nachbereitung, Besuch, mit allem drum und dran. Ich habe Experten eingeladen, ich habe mit anderen Kollegen zusammengearbeitet und in jedes Geografiethema, zum Beispiel Südamerika, auch das Politische mit reingebracht. Mhm. Amnesty International hat uns besucht und so weiter. Also ich war umtriebig.
Ja.
Und ich finde, es gehört auch zum Beruf. Und dann ist mein Leben so weitergegangen und irgendwann bin ich bei den Migranten gelandet. Und eigentlich wollte ich noch was anderes zwischendurch machen, aber egal. Und da habe ich gesagt, okay, das ist auch schön, das möchte ich auch gerne machen. Und jetzt nützt mir, was ich gelernt habe. Meine Fantasie.
Also, Sie machen nicht den Eindruck eines geknickten Menschen.
Nein, bin ich auch nicht.
Also, Sie machen, liebe meinen Beruf. Sie haben schon Spaß dran.
Und zwar auch deshalb, weil ich Menschen liebe. Und weil ich, wird mir manchmal zum Verhängnis, sehr empathisch bin. Ich heule nie vor der Klasse, da bin ich wie eine Chirurgin bei der Arbeit. Aber ich kann Menschen in den Arm nehmen.
Ja.
Ich frage natürlich vorher, darf ich sie berühren? Ja. Und die meisten fallen mir regelrecht in die Arme.
Ja.
Bei Männern ist es etwas schwieriger, speziell also bei Muslimen, aber das kommen auch schon einige, ne? Wenn es um einen Abschied geht. Ne?
Das wird noch.
Und es gibt welche, die sind ganz spröder auf Frauen. Nein, danke. Aber in der Regel funktioniert das. Und das öffnet eine Tür. Und das macht auch etwas mit mir. Das schafft eine Nähe, die für die Integrationsarbeit, finde ich, auch wichtig ist. Aber das müssen natürlich nicht alle Dozenten und Dozentinnen können. Ne? Aber ein bisschen mehr Fantasie, auch beim Unterrichten, nicht so am Buch kleben, steht auch im Curriculum oder bei dem BAMF, Lehrerausbildung, Zusatzqualifikation. Das Kursbuch, da muss man eine Auswahl treffen und nicht Seite um Seite. Ich gucke mir eine Lektion an und sage, brauchen wir nicht. Ich entscheide.
Überspringen wir einfach
weil
mal.
Weil ich sage, okay, den Wortschatz gucken wir uns an, brauchen Sie, was brauchen Sie nicht.
Ja.
Aber die Biografie von Helene Fischer, glaube ich, ist wirklich wahr.
Nicht wahr, die Biografie von Helene Fischer wird gelehrt.
Wie heißt nochmal, der Tatortkommissar Bayern, der aus...
Udo Wachtfeitel?
Nee, der andere.
Bartitsch,
der ist ein Migrant. Und dessen Biografie, na gut, ist irgendwie nett, aber Integrationskurs.
Wie, ich muss die Biografie von Ivo Bartitsch lernen als Integrationsschüler?
Eine Seite voll mit... biografischen Daten nett erzählt, dann denke ich, okay, wer braucht's, machen wir nicht. Ich gehe durch das.
Ach, und Helene Fischer wegen ihrer Herkunft aus Sibirien.
Ja, ja, ja.
Ach komm.
Aber ich schmeiß ganz viele Sachen raus. Ich gehe da absolut herzlos vor.
Ja.
Ich gucke auf das, wer seid ihr, was braucht ihr, was kann ich euch geben. Und wenn man jetzt aber Seite für Seite arbeitet, dann schafft man. Das,
zu viel,
man
ne?
Muss dann, das Problem ist, man muss 3 Bücher schaffen.
Ja.
Bis B1.
Ja.
Aber mit dem Verfahren schafft man nur 2 Bücher.
Aha.
Sind also Niveau A2.
Ja, ja, ja.
Das heißt, wenn das die Grammatik fehlt, macht gar nichts. Aber der Wortschatz,
Ne? Ja.
Und dann gehen sie in die Prüfung. Und wenn sie dann bestehen, es gibt so Leute, die haben eine goldene Hand.
Ja.
Die wirklich, die machen die Augen zu, kreuzen an und bingo, ist es richtig.
Ja, ja.
Und so eiern sich viele dann doch noch auf B1 raus.
Und
dann stehen sie da und strahlen. Und ich sag, Schiete, du hast jetzt B1.
Ja.
Weißt du, warum ich dir das nicht wünschen kann? Du wirst jetzt da hast jetzt die Berechtigung, du darfst jetzt einen B2-Kurs besuchen. Aber du wirst gnadenlos scheitern. Du wirst schon nach einer Woche mit Tränen in den Augen nach Hause laufen und sagen, da gehe ich nie wieder hin. Das heißt, bevor du einen B2-Kurs, auf den musst du sowieso Monate warten, du kriegst nicht sofort einen, dann verlierst du noch den Rest von deinem bisschen Deutsch.
B2 ist Goldstandard, ne? Also wer B2 hat, der drauf, ist...
Der kann arbeiten. Der kann
ist dabei.
Wenn die aber so schlecht abschließen, dann haben sie gar nichts. Wer aber durchfällt, der kriegt nochmal 300 Stunden. Und die anderen müssen dann zu Hause so diszipliniert sein, dass sie das schaffen, das ein besseres B1 zu haben. Und B2, ich kenne Leute, die haben das 5-mal gemacht. Und jetzt zu meiner Empörung. Ich habe eine sehr gute Ausbildung. Ich habe Arbeitslehre unterrichtet. Mein Mann ist seit 1986, 1. Januar, selbstständig. Ich arbeite im Büro mit Büroorganisation. Ich bin bei Wirtschaftsthemen dabei. Mich interessiert Wirtschaft. Ich habe ein Wirtschaftsabitur. Aber ich darf nicht in einem Berufssprachkurs unterrichten. Warum nicht? Ich müsste jetzt eine Ausbildung machen. Und ich habe also an das BAMF geschrieben, ja, ich habe die nötigen Zertifikate nicht. Ich sage, ich habe das und das und das. Ich habe eine Lehramtsausbildung. Ja, das haben die wenigsten, die sich da melden.
Ein bisschen Lebenserfahrung haben sie auch noch.
Und Arbeitserfahrung, sehr viel Arbeitserfahrung. Ja. Ich darf nicht unterrichten. Mhm. Ich habe gekämpft, meine Freundin, ähnliche Situation, hat jetzt einen Rechtsanwalt bemüht. Mhm. Gott ist hoch und das BAMF ist weit. Mhm. Die sind unerreichbar. Und jetzt, ich war in der Situation, dass ich selber schon, ich gebe selber Fortbildung. Mhm. Es ist nicht so, dass ich unbedingt Fortbildung brauche. Mhm. Ich gebe welche.
Ja.
Wird alles ignoriert. Mhm. Schade, ne? Ich könnte das gut machen.
Ich verstehe die Position der Bürokratie, weil die sagen, wir dürfen keine Ausnahmefälle schaffen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann, ist Ausnahmen zu schaffen, weil dann kommen sie alle. Und deswegen muss die arme Frau Brundtland, auch wenn sie formal vielleicht alle Qualifikationen hat.
Ich bin besser als die Leute.
Egal, aber sie haben die Zettel nicht. Aber sie haben die Zettel nicht.
So ist es.
So, und man würde eine Ausnahme schaffen, dann wäre das Tor auf und das fürchtet der Bürokrat ganz doll.
Aber warum wollen sie das Potenzial nicht nutzen von top ausgebildeten Lehrern?
Das ist zu vernünftig gefragt.
Das ist zu vernünftig, okay.
Sie sind immer noch die Integrationsbeauftragte von Daniel Günther. Das Erste, was Sie gesagt haben, Sie würden Lehrer und Lehrerinnen,
Ausbildung,
Unterrichtsmaterial,
genau,
und
Begleitung,
und.
Genau, Schulbücher verändern.
Gut, das ist jetzt unsere Seite. Aber kann man auch an die Seite der Migrantin?
Das ist nicht unsere Seite. Das entscheidet das Bundesamt für Migration.
Ja, ja, schon klar. Aber das ist für mich die deutsche Seite. Ach, können wir jetzt auch den Menschen, die zu uns kommen, ein bisschen mehr abverlangen oder da vielleicht auch die Erwartungen ein bisschen anders gestalten?
Ja, das tun wir auch. Wer hierher kommt, muss die Gesetze respektieren. Und der Fokus liegt jetzt auf Menschenrechte. Mhm. Für mich ist das unerträglich, wenn Frauen benachteiligt werden in den Kursen. Wenn zuerst die Männer die Kurse besetzen, wenn die Männer zuerst anfangen zu arbeiten, was natürlich auch den Hintergrund hat, dass Männer besser bezahlt werden als Frauen. Wenn Frauen nur noch zu Hause gehalten werden, das ist problematisch für mich. Oder wenn zum Beispiel ein junger Mann aus Syrien, wenn ich dem sage, die haben ganz oft schon Kinder, wenn ich dem sage, wenn ihre Tochter 18 ist, dann entscheidet ihre Tochter, nicht sie. Wenn ihre Tochter dann, was ich, ein Mini tragen will und kein Kopftuch mehr, das entscheiden sie nicht mehr. Und dann gab es einen Streit. Er will das entscheiden, darüber hinaus. Und das ist, da treffen Kulturen aufeinander. Und ich sage, diese muslimische Kultur nicht demokratisch.
So, und jetzt sind wir bei dem Thema, was wir am Anfang auch schon hatten, Homophobie. Nur mal als ein Beispiel, nur als Platzhalter für andere diskriminierende Einstellungen. Okay. Oder Thema Israel natürlich, was wir jetzt in den letzten Monaten hatten. So, sind wir auf solche Themen vorbereitet? Ich meine, man kann es doch einem Menschen, der aus einem Land kommt, wo weder in der Schule noch in der Familie noch in den Medien irgendwie offen über Israel, Hamas, ich weiß nicht was geredet wird, sondern der kriegt von zu Hause aus seiner Kultur raus, Israel ist des Teufels. Ist doch kein Wunder, dass so ein Mensch dann hier in Deutschland das weitergibt und denkt, was er gelernt hat.
Also da fand ich das Verhalten von jungen Männern, es waren fast hauptsächlich junge Männer in den Integrationskursen, da als der Krieg in der Ost ausbrach. Und da habe ich dann auch schon so Sachen gehört wie Hitler finde ich gut, da gucken sie mir.
Und was machen sie dann?
Dann versuche ich mit dem Träger zu sprechen und die sagen, der arbeitet bei uns im Büro, der muss da bleiben, der ist gut in der Organisation und sie machen nichts.
Das heißt, es gibt importierten Antisemitismus.
Und,
ein großes Problem, mittleres oder ein kleines? Kriegt man das in den Griff? Würde man das mit anderen Lehrinhalten?
Ja, wenn endlich die Integrationskurse beziehungsweise die Orientierungskurse anders gestaltet würden. Dann kann man auf sie zugehen, da kann man was machen.
Sowas wie Homophobie, ist das so ähnlich wie Antisemitismus? Kriegt man das mit Aufklärung auch hin?
Also wenn ich das erste Mal über Homosexuelle spreche, weil das im Buch vielleicht mal erwähnt wird, ein Erzieher ist schwul, dann frage ich, okay, der Erzieher ist schwul, sie haben jetzt drei Kindergärten zur Auswahl, wohin gehen sie? A, da arbeitet der schwule Erzieher, B und so weiter. Sie gehen auf keinen Fall in den A-Kindergarten, weil der Erzieher schwul ist. Und gesagt, okay, was befürchten Sie, was ist Ihre Angst? Und da schimmert dann auch noch Sowjetunion durch.
Mhm.
Ja, das sind die sehen Schwule als Pädophile. Die trennen okay. Das nicht. Das ist also ein großes Problem. Okay, dann das ist ein Dauerthema, das ist so eine Arbeit, kommt ab und zu mal, kommt es wieder hoch, dann zeige ich mal ein Foto von zwei schwulen Pinguinen und erzähle ihnen, dass es in der Natur häufig vorkommt oder dass sie da ganz flexibel sind.
Aber ganz kurz, das ist ihr eigenes persönliches Engagement, das steht in keinem Lehrplan, in keinem Curriculum, das machen Sie.
Ja, aber das muss man lebendig machen.
Ja, ist ja schon richtig, aber das machen Sie aus freiem...
Am Anfang sind Sie alle ziemlich sperrig und dann sage ich, okay, ich verstehe das, Sie kommen aus einer anderen Kultur und Sie haben etwas anderes gelernt, aber jetzt haben Sie die Chance, etwas Neues zu lernen und vielleicht machen Sie die Tür hier zu Ihrem Herzen mal einen Spalt auf und dann hören Sie, was ich dazu zu sagen habe, okay? Und dann werde ich etwas fies, dann sage ich, dann sind Sie schon im Orientierungskurs, Ihr Sohn kommt zu Ihnen, 14 Jahre alt, Pickel auf der Nase. Und Tränen in den Augen.
Papa.
Und er sagt, Papa, ich glaube, ich bin schwul. Ich will das nicht sein. Ich finde das so schrecklich. Was soll ich nur machen? Und dann sitzen die Teilnehmer, besonders die Männer, schon mit schreckgeweiteten Augen. Und dann sage ich, okay, was antworten Sie jetzt? Ihr Sohn sitzt vor Ihnen.
Hat den Mut, es Ihnen zu sagen.
Ja, und ist verzweifelt.
Und wie sind die Reaktionen?
Er weiß auch, wie Sie darüber denken. Und dann, sie sagen manchmal nichts, aber auf ihren Gesichtern merke ich, da arbeitet was. Und mehr kann ich nicht tun.
Und da geht dann schon mal so ein vorsichtiger Prozess los.
Dass sie sich nicht einbilden sollen, Homosexualität ist etwas, was außerhalb von mir existiert. Und das muss ich bekämpfen. Sondern man muss sich ja in den Familien nur mal umschauen. In jeder Familie ist doch irgendjemand etwas bizarr, sage ich mal. Homosexuell oder Transgender oder keine Ahnung, queer.
Macht die Familienfäden auf jeden Fall immer unterhaltsamer.
Muss man so sehen.
Oder?
Ja, auf jeden Fall, ja. Und das ist dann Arbeit. Und das steigere ich so langsam, bis es dann zu diesem kommt, Ihr Sohn kommt zu Ihnen.
Ja,
und wenn Sie Söhne haben, dann sehen Sie Ihre Söhne.
Ja, klar. Bei Töchtern übrigens genauso.
Und das hilft. Ja. Überhaupt dieses... in Geschichten erzählen, ist viel wichtiger, als im Lehrbuch zu lesen, Antisemitismus. Man muss in Geschichten erzählen. Man muss ein Thema emotionalisieren können. Das können Sie aber nicht, wenn Sie im Orientierungskurs unterrichten, Seite 1, Seite 2, Seite 3, von Deckel zu Deckel nennt sich dieses Unterrichten.
Ja, ja, klar.
Wovon übrigens das Bundesamt abrät. Aber Fortbildung, wenn man eine Fortbildung haben möchte für den Orientierungskurs, dann wird das Curriculum vorgestellt und Schluss.
Wie viele von den Menschen, die Ihnen da so über all die Jahre begegnet sind aus anderen Ländern, wie viele von denen würden Sie sagen, hatten irgendwelche unredlichen Absichten im Schilde, also wollten den Sozialstaat Deutschland ausnehmen oder wollten hier kriminell sein oder waren also, ich sage jetzt mal, maximal integrationsunwillig?
Bei den jungen Männern gab es Leute, die haben zu viel Alkohol getrunken, zu gekifft.
Soll in Deutschland auch passieren?
Ja, einer ist sogar mal mit Haschisch erwischt worden. War nicht so gut für
soll
ihn.
Auch in Deutschland passieren.
Ja, soll auch in Deutschland passieren. Und jetzt würde wahrscheinlich niemand einen Laden aufmachen, deswegen.
Also wie viel kann man das?
Das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber ich denke, erstmal, es kommen alle. Und ich denke, dass ich bin jemand, der optimistisch ist.
Schon klar, aber wie viele sitzen in Ihren Kursen, wo Sie den Eindruck haben, die haben keinen Bock?
Also
die hängen das hier nur ab, weil sie müssen.
In den Jugendkursen viele.
Also ja, Schule.
Sie sehr, ja, das gehört, aber es ist diese typische Altersphase.
Okay, da haben Sie natürlich
jemand,
recht,
jemand, der 20 Jahre alt ist, der möchte nicht so gerne in den Integrationskurs gehen. Hier, letzter Kurs, 23 Jahre alt, Ukraine, Reanimationspfleger.
Ja.
Und ich habe gesagt, wir brauchen Sie.
In jedem Krankenhaus?
Wir brauchen Sie. Oh, da muss ich ja erst noch B2 machen, C1 machen.
Das sind Deutschkurse, ja?
Ja, das sind Deutschkurse und B2 ist hart. Der Sprung von B1 zu B2 ist wirklich brutal. Da gibt es keinen Zwischenschritt mehr. Und was macht er jetzt? Ich glaube, er fährt Pizza aus. Willkommen in Deutschland. Ja, so ist das. Und dann kommt die Politik und sagt, wir finden es gut, dass du arbeitest. Und da junge Leute, die hierher kommen, speziell Männer, die nicht wirklich erwachsen sind, die verschleudern hier ihr Potenzial.
Aber das wäre, aber Entschuldigung, als politischer Bürger, gelegentlicher Zeitungsleser oder Podcasthörer, habe ich so eine ganz naive Vorstellung, da kommt jetzt jemand neu in unser Land, der wird doch oder die wird doch erstmal gefragt, was kannst du? Also was hast du für eine Ausbildung?
Ja,
wo soll es mal hingehen? Ja. Und dann bewegt man sich doch in dieser Richtung weiter. Ja. Also da macht man doch einen Pfleger mit Zusatzqualifikation nicht zum Pizza-Ausfahrer.
Ja, er will das, ne? Er ist in der Pubertät, ne?
Ah, okay.
Und ich habe gesagt, und der hat den Kurs auch nicht bestanden. Der ist mit Pauken und Trompeten durchgefallen.
Okay.
Und ich habe ein intelligenter junger Mann. Ich habe zu ihm gesagt, Junge, Zitat, ich glaube von Rudyard Kipling, wenn du deine Träume verwirklichen willst, wach auf.
Mhm.
Und dann habe ich vor ihm gekniet. Ich habe gesagt, Junge, ich knie jetzt vor dir.
Ja.
Wach auf.
Und hat's geholfen?
Keine Ahnung, der Kurs war dann zu Ende. Du musst jetzt erstmal 300 Wiederholerstunden schieben, sonst ist der Traum noch weiter weg.
Also ganz kurz, ich bestehe diesen 700-Stunden-Kurs nicht. Dann mache ich nochmal einen 300-Stunden, so eine Art Nachholkurs. Wenn ich da dann auch durchfalle?
Dann irgendwann kommt natürlich die Frage der Finanzierung. Ne?
Ja.
Ich glaube, den nächsten Kurs finanziert noch das Bundesamt.
Ja.
Und ich glaube, dann läuft das irgendwann so, ich weiß gar nicht, ich wusste das mal, egal jetzt.
Und was wird dann aus mir? Muss. Ach so, das muss ich dann selber bezahlen, obwohl ich...
Was wird aus mir? Mikrowelle, McDonald's?
Okay, alles klar.
Burgerwänden.
Es wird ja ganz viel diskutiert, gerade, glaube ich, auch erst wieder von Friedrich Merz in die Debatte gebracht, das Thema Obergrenze. Markus Söders Lieblingsthema.
Ja.
Das heißt, wir können in Deutschland nur eine Zahl von x Geflüchteten hier ordentlich, so in ihrem Sinne, betreuen.
Mhm.
Wenn das viel, viel mehr werden, dann ist unser System einfach über seine Grenzen belastet. Halten Sie was von dieser Obergrenzendebatte, dass Sie sagen, Sie wünschen sich mehr Zeit, um auf die einzelnen Menschen eingehen zu können? Es gibt halt nicht so viele, die das machen, was Sie machen. Also ist dieses Obergrenzenthema eins, wo Sie sagen, kann ich mich mit anfreunden?
Oh, tiefer Seufzer.
Naja,
das ist ein Dilemma, ne?
Absolut.
Die eine Seite sagt, wer wollen wir sein?
Mhm.
Auch für Leute, die vielleicht noch christlich sind. Bergpredigt, da geht es um Fremde.
Mhm.
Wer wollen wir sein? Die CDU sagt ja selbst, es steht nur im Namen des C. Spahn hat es, glaube ich, mal gesagt.
Echt?
Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite steht, wir haben zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten. Mhm. Wir haben viel zu wenig Integrationskurse. Als der Ukraine-Krieg begann, da gab es einen Run auf Integrationskurse. Und die haben... Also das ist unglaublich. Die haben morgens um 4 Uhr Schlange gestanden auf der Straße.
Ja.
Der ganze, ich kam irgendwann um 8, halb 8 in die VHS. Das ganze untere Stockwerk war schwarz von Menschen.
Mhm.
Und alle wollten einen Integrationskurs. Schnell.
Mhm.
Ja.
Und es gab natürlich bei weitem.
Wir haben viel zu wenig Integrationskurse, wir haben zu wenig Personal, wir greifen zurück auf Leute, die schlecht ausgebildet sind, was noch schlimmer ist, weil die Ausbildung ja ohnehin schlecht ist oder nicht ausreichend.
Aber das ist doch alles ein Plädoyer für eine Obergrenze. Dass wir lieber wenige, aber richtig integrieren, als viele nicht.
Mh. Okay, Fachkräftemangel.
Mhm.
Wo wollen wir jetzt das Stoppschild hinsetzen? Bei den Ukrainern oder nur bei den Leuten, bei den sogenannten ungebildeten Leuten, von denen wir vermuten, dass sie ungebildet sind? Tja, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich wünschte, die Situation wäre anders und wir könnten großzügig und freigebig sein. Denn wenn wir zu viele Leute ins Land lassen, steht die CDU auf, die FDP, die CSU sowieso und wettert gegen Migranten, weil sie sich hier die Zähne machen lassen wollen. Ich denke nicht, dass Friedrich Merz das wirklich denkt. Ich denke,
kennen Sie viele Menschen aus Ihren Kursen, die sich die Zähne haben machen lassen?
Niemanden. Das bezahlt auch niemand.
Mhm.
Ich habe eine Frau, die jetzt eine Knie-OP hatte, künstliches Knie, aber die konnte auch nicht mehr laufen. Die ist am Ende auf Krücken in den Kurs gekommen, auch mit dem operierten Knie. Aber zurück. Also
Obergrenze,
Wir sind nicht vorbereitet darauf.
Aber Entschuldigung, wir sind seit 20 Jahren nicht vorbereitet.
Ja, es ist noch idiotischer.
Ja.
Wir haben die Augen zugehalten, die Ohren zugehalten und haben gesagt, Migranten, welche Migranten? Ich sehe keine Migranten, ich höre keine Migranten. Und was hat Schäuble gesagt? Es kommen noch viel mehr. Und das fängt erst an. Wissen Sie, woran man überhaupt nicht denkt? Das Klima. Bis 2030 werden wir vermutlich Länder haben, in denen es über 50 Grad heiß wird.
Plus Überschwemmung, plus Wirbelstürme, plus Missernten, okay, jetzt was lassen da alles dran hängt. Überlegen.
Wir leben in so einem Land. In welche Richtung marschieren wir? Da, wo wir Essen haben. Essen, was ist das? Was sind Existenzbedürfnisse? Sicherheit, klar. Nahrung.
Ja, Europa.
Ja. Und wir überlegen dann schon, dass wir vielleicht nach Island weiterziehen.
Ja.
Island wäre eine Option.
Ja.
Ja, okay.
Wenn Dänemark zu warm wird.
Ja. Ja. Und Migration hat es schon immer gegeben.
Klar.
Und wir sind alle Migranten, alle. Es gibt niemanden von uns, der nicht auch arabische Gene hat.
Weil absolut, wir mal das über ist jetzt mal so über die Jahrtausende, aber das hilft ja uns gerade jetzt konkret.
Ich habe keine Antwort darauf. Ich denke nur, Integrationskurse verbessern, Integration, weil man dann Integration verbessert und weil man dann nicht befürchten muss, dass schlecht integrierte Leute auf die Straße gehen und Free Palestine rufen.
Hatten Sie eigentlich schon mal Menschen in Ihren Kursen, die so enttäuscht von Deutschland wieder abgehauen sind, die gesagt haben, das ist ja hier auch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich gehe jetzt, keine Ahnung, nach Großbritannien zu meiner Familie.
Die Deutsch ist so schwer zu lernen und man braucht sehr viel Humor. Ja, das sage ich auch. Ich sage im Kurs, Kinder, entspannt euch. Für diese Grammatik braucht ihr Humor. Wir haben hier noch ein Extra vom Extra. Und am besten lacht ihr darüber und lasst euch von niemandem erzählen, dass ihr ganz viel Grammatik lernen müsst, um hier leben zu können. Ihr müsst viele Wörter sammeln.
Ja.
Und na klar, ich hatte eine Inderin, hat der Englisch studiert, die wird mit ihrer Familie nach Kanada auswandern. Aber die Migranten, die ich kenne, die äußern sich sehr, sehr positiv über die Willkommenskultur hier.
Ach ja.
Ja, ganz viele haben Kontakte zu Deutschen und werden begleitet.
Ja.
Und
wie viele Menschen sind in so einer normalen Klasse bei Ihnen?
24.
24. Wenn die dann nach den 700 Stunden, dann kriegen die ja bestimmt irgendwie so ein Zertifikat und eine kleine Feierstunde und so.
Nein, keine Feierstunde.
Keine Feierstunde, aus Kostengründen gestrichen.
Wir feiern privat.
Sie feiern privat. Wie viele von den 24 oder von den dann Zertifizierten, bei wie vielen haben Sie das Gefühl, ach, noch ein paar Jahre und dann sind die...
Nicht ein paar Jahre, aber ich finde so 900 Stunden, das wäre eine gute Zeit. Ich finde ja auch, also es wird ja, die Politik sagt ja, dieser Turbojob, diese Idee, ne, dass sie schneller arbeiten sollen. Ich finde die Verknüpfung mit Arbeit eigentlich gut, dafür kämpfe ich auch schon seit Jahren, aber...
Also halbtags arbeiten, halbtags Kurs, sowas.
Oder, ja, wie wir das duale Ausbildungssystem organisieren, so sowas können wir doch auch wunderbar für Migranten machen. Ja. Aber es müssen bestimmte Arbeiten ausfallen. Also am Band zu stehen und Konserven oder Kekse in die Dosen zu füllen oder...
Aber ist doch besser als gar keine Arbeit.
Wenn, also diese Leute haben, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, einen Kontrollverlust. Und es kommen nicht so viele mit einer Traumatisierung hierher, wie man denkt. Also es gibt Traumatisierte. Aber alle kennen den Horror des Krieges. Und in der Ukraine, die Ukrainer sitzen da und manchmal höre ich plopp und dann weiß ich, da ist eine Nachricht gekommen und dann liest jemand unter dem Tisch und fängt an zu weinen.
Das Haus ist gefallen,
das Haus ist weggebombt, Oma ist tot, der Bruder ist tot.
In Ihren Kursen?
In den Kursen.
Ja.
Etwas mitleidsloser waren wir mit den jungen Männern, aber die agieren sowieso ganz anders. Sie sitzen nicht in den Kursen und weinen, wenn da jemand gestorben ist. Aber die sind dann aggressiver und unbelehrbarer.
Die verhärten dann,
Ein junger Mann aus Syrien, der war gerade 20 Jahre alt, hat mir mal gesagt, meine größte Panik war, als ich noch in Syrien war, meine Mutter stirbt. Und damit kommen sie nach Deutschland. Aber es sind ja junge Männer, die verstecken das.
Und das äußert sich dann irgendwie anders auf der Straße oder
Die sind einfach insgesamt aggressiver. Ne? Ja. Das ist eine ganz normale Reaktion. Ne? Das würde mich wundern, die wären eher krank, wenn sie darauf nicht aggressiv reagieren würden. Ne? Na gut, und jetzt zu den Ukrainern. und zu allen Leuten, die aus Kriegsgebieten kommen oder aus Diktaturen, kann ja auch jemand aus dem Iran sein,
ja.
Die sind alle belastet. Nicht bis unbedingt hin bis zu einer Traumatisierung, aber alle sind belastet. Und alle tragen große Schmerzen in sich. Und fast alle haben Schlafstörung, aber richtig große Schlafstörung. Und dann sitzen sie da nonstop Grammatik. Was ist wichtig in deren Leben? Sicherheit. Und was ich eben gut finde, dass man Rücksicht darauf nimmt, dass man die nicht sofort in irgendwelche Arbeitsprozesse reindrücken kann. Vor allen Dingen, ich stehe alleine am Band. Neben mir steht jemand, den verstehe ich nicht. Ich verstehe nichts.
Und der ist vielleicht auch noch feindselig.
Dann lerne ich auch kein Deutsch.
Ja.
Oder sie müssen zum Beispiel Unkraut jäten auf dem Friedhof. Ja, alles beliebte Arbeiten, die man gerne vergibt. Ne? Aber Deutsch lernen?
Ja, verstehe ich. Ich habe
erwartet, dass bei der Arbeit viel Deutsch gequatscht wird. Die sollen sich zum Thema unterhalten.
Ich sehe Ihren Punkt, dass man Deutsch jetzt nicht unbedingt beim Jäten oder Eindosen lernt. Auf der anderen Seite, Sie kommen jetzt aus Norddeutschland. Ich kann Ihnen das hier vom früheren Flughafen Tegel sagen. In Tegel ist inzwischen eine kleine Stadt gewachsen, und zwar eine Zeltstadt. Da leben Geflüchtete.
Ich habe davon gelesen.
Und wir reden nicht von Hunderten, wir reden von Tausenden. Ja. Das heißt, die Menschen werden, Flughafen auch noch, hat ja nochmal so eine ganz eigene Ironie, werden da weggesperrt. Und dann sitzen die da natürlich auf engem Raum, womöglich mit Kulturen nebenan, mit denen sie sich noch nie gut verstanden haben, oder. Das ist ja auch nicht die Lösung.
Nein.
Also entweder sitzen die Menschen in ihren Kursen oder in ihren Zeltstätten oder erledigen eine Arbeit, wo sie kein Deutsch lernen. Ich finde, dann ist das mit dem Arbeiten noch fast die am wenigsten schlechte Lösung. Aber
bis der Deutschkurs kommt, ne?
Bis der Deutschkurs kommt.
Ja, das ist auch richtig, ne? Aber viele, es gibt auch welche, weil die Politik da auch so drängt, ne?
Ja.
Es gibt auch viele, die können gar nicht arbeiten. Die sind so angeschlagen, dass sie den Arbeitstag gar nicht durchstehen.
Ja.
Und wenn sie dann arbeiten sollen und sie verstehen etwas falsch.
Okay, verstehe. Ja. Zum Schluss habe ich noch eine private Frage. Wenn Sie nicht mögen, müssen Sie natürlich nicht antworten. Aber das, was Sie machen, ist ja, sagen wir mal so, hier und da vielleicht umstritten. Es kann ja sein, dass es Nachbarn, Freunde, Bekannte, wen auch immer gibt, der sagt, wie, du hilfst denen auch noch hier, ich weiß nicht was, ins Bürgergeld zu kommen? Also man könnte das ja, wenn man wollte, das, was Sie tun, auch irgendwie diskriminieren. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Noch nie, aber das Problem ist, dass ich zu solchen Leuten dann auch eher selten Kontakt habe.
Ja.
Dass solche Sachen passieren heimlich, ne? Diakonieverein gab es mal früher in Pinneberg, die haben auch Kurse gegeben. Und da war an der Eingangstür zum Unterrichtsraum ganz oft ein Hakenkreuzschmierer rein. Die wurden regelmäßig entfernt, aber diese Leute sind nicht weg.
Und wird das ich bin aber noch mehr in ihrer worden. Wird das mehr in ihrer Wahrnehmung? Ist die Ausländerfeindlichkeit stärker geworden?
Wenn ich das in den Zeitungen mir angucke, ja.
Zeigt sie sich einfach nur unverfrorener?
Ich habe mit diesen Leuten eher wenig Kontakt. Ne?
Ja. Aber wo Sie sagen, jetzt irgendwelche Schmierereien an Türen oder
das
was
ist
der Geier.
Eine Fremdenfeindlichkeit, die bezieht sich also auch, also ich habe eine fremdenfeindliche Äußerung mal gehört von einer Frau, die was gegen Polen hatte. Und ich habe das irgendwie nicht so verstanden, dass sie das, diese eine nicht sehr angenehme Erfahrung, die sie mit einem Polen gemacht hat, überträgt jetzt auf ein,
Gut, Haken dran.
Ja, aber so denken die Leute, ne?
Sie kennen
ein und schließen auf alle anderen, ne? So funktioniert Rassismus. Ja, so wird er tradiert.
Jetzt dürfen Sie sich zum Schluss noch was von uns Medien wünschen. Haben Sie das Gefühl, dass so Zeitung, Fernsehen, Radio, wird da für Ihre Wahrnehmung fair, ausgewogen, über die richtigen Sachen berichtet?
Weniger Aufregung. Viel mehr Sachlichkeit wünsche ich mir.
Ja.
Sachlichkeit und Mitgefühl und auch manchmal kühle Überlegungen. Aber die Angst vor Ausländern zu schüren, das greifen viele Zeitungen gerne auf.
Klar.
Ja, verkauft sich gut, ne?
Eben.
Ja.
Ja, ja.
Aber sie bedienen die AfD. Ich denke, Sachlichkeit und Wohlwollen wären viel besser. Und weniger Geschrei, wenn sich zum Beispiel die Grünen trauen, irgendwas zu sagen. Ja, Da muss man nicht sofort dazwischengrätschen und von den kaputten Gebissen der Ukrainer anfangen zu reden, die hier nun saniert werden sollen.
Ich finde, es ist extrem wohltuend, mal mit einer Leserin oder Kundin oder Userin, wie auch immer das Neudeutsch heißt, mich zu unterhalten. Und dieser Appell mehr Sachlichkeit, ja, der klingt so wahnsinnig einfach, ja, und wir halten uns so wahnsinnig.
Sachlichkeit, ja, und nicht immer sofort die Unterstellung, oh, ja, ja, das ist eine Gruppe, feindselig, ich, ja, fahre sofort die Stacheln raus. Einfach mehr neugierig gucken, was sind das für Leute? Und vielleicht tun sie uns gut, darf man vielleicht auch denken.
Klar. Haben Sie private Kontakte zu ehemaligen Schülerinnen und,
ja,
Schülern?
Aus manchen Kontakten sind, na, ich weiß nicht, ob man Freundschaften sagen kann. Ich bin ja ein ganzes Stück älter oft als, ja, die Leute.
Ja.
Aber ich habe Kontakt zu einer großartigen Italienerin. Die sehe ich auch demnächst aus Sizilien.
Italienische Migranten?
Ja, die aus Sizilien gibt es keine Arbeit.
Ah, okay.
Und die hat eine sensationelle Karriere gemacht, die war also wirklich toll und ist unheimlich tough, muss ich sagen. Okay, auf die freue ich mich schon. Und dann, ja, das sind die Europäer, dann noch ein Engländer, die haben alle deutsche Pässe schon, der hier als Notfallsanitäter unterwegs ist, auch ein, sehr schön mit dem zu sprechen und zu hören, wie es in Great Britain gerade zugeht, wie es den Leuten da geht. Und dann habe ich noch Kontakt zu Massi, das ist der junge Mann ich lese deutsche Philosophen, der ist mittlerweile schon lange eingedeutscht und denkt manchmal ein bisschen deutscher als die Deutschen, muss ich schon sagen, ne? Aber ist ein Demokrat durch und durch, war auch asylberechtigt, der hat gegen das iranische Regime gekämpft. Okay, und er hat irgendwann seinen Freund mitgebracht und der gehört jetzt auch zur Gruppe. Und dann haben die beiden hier sich verliebt und jetzt sind sie zu viert und wir sind zu sechs. Und so wächst das, ne?
Ach, wie schön.
Ja, und mit Ukrainern habe ich noch keine Kontakte, weil die auch noch relativ neu sind. Ne? Und ich biete das auch nicht an, es ergibt sich dann so.
Klar.
Ich habe jetzt noch einen, Arthur ist jetzt da. Arthur hat jetzt einen Nachmittagskurs noch, B2. Und der schneit jeden Montag rein und dann hat er Fragen oder ich habe Fragen an ihn und das ist so ganz nett.
Das war Inga Brundtland, Lehrerin im Integrationswesen im Deutschen, die berichtet hat, woran es hakt, was man besser machen kann und was sie tun würde, wenn Daniel Günther sie endlich mal zur Integrationsbeauftragten macht. Oh, sie atmen schwer, haben Sie jetzt nicht so Lust zu?
Ja.
Die Bewerbung um den Job fällt noch ein bisschen verhalten aus. Das
ich
muss
würde
noch
sofort machen. Ich würde es sofort machen.
Lieber Daniel Günther, ich hoffe, Sie hören zu.
Ja, ich hoffe auch. Und am 18. April ist in Elmshorn eine Politikerin, eine Grüne, jetzt habe ich ihre Funktion vergessen, die spricht für die Regierung, es geht um Integration. Und ich glaube, da werde ich dabei sein.
Gut.
Aber das Problem ist immer, dass man die Leute anhaut und dann wollen sie dann nicht mehr wissen. Die sagen, ach, das finden wir auch. Und ja, darüber muss man mal sprechen. Man ist ja schnell in der Ecke, dass sie von einem denken, dass man irgendwie was gegen Ausländer hat.
Schreiben Sie mal eine Mail an mein Büro.
Genau. Ja. Und da habe ich viele aus einigen Parteien Leute kontaktiert, ne?
Gut, bei mir hat's geklappt.
Wunderbar. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir diese Möglichkeit gegeben hat.
Ich habe viel gelernt.
Und ich hoffe, Herr Merz, hören Sie mich. Herr Merz, mit Ihnen würde ich sehr gerne in Kontakt nehmen. Ich glaube, Sie sind nicht so schrecklich, wie Sie wirken.
Also, Friedrich Merz und Daniel Günther, zwei ganz klare Einladungen von Inga Brundtland. Ganz herzlichen Dank für dieses Experiment. Eine Hörerin, eine Leserin redet mal ein bisschen darüber, wie es in der Realität so aussieht. Ganz herzlichen Dank, Inga Brundtland.
Ja, gerne.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm. Folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.